Vor einigen Tagen hatte ich Post bekommen und ich wusste anfangs nicht, was das für ein Brief war. Dann habe ich ihn geöffnet und ich war zunächst erstmal erleichtert gewesen. Es war ein Brief vom Fotografen für ein Foto, das ich nicht bestellt hatte. Und das war nicht mal in Farbe gewesen. Und es sieht noch nicht mal schön aus. Es ist ein Brief von der Verkehrsbehörde Bielefeld gewesen und Tatvorwurf ist, Sie überschreiten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Also es waren zwar 10 km/h, aber trotzdem bin ich in gewisser Weise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und wir alle haben es mit dem deutschen Gesetz zu tun, ob jung oder alt. Wir alle unterstehen diesem nationalen deutschen Gesetz. Ob wir zugezogen sind, ob wir geboren sind, wir unterstehen diesem Gesetz. Wir sind dann zur Behörde gegangen, haben uns gemeldet und seitdem sind wir diesem Gesetz verpflichtet. Wir haben Rechten, wir haben Pflichten und wir unterstehen diesem Gesetz. Wie könnte ich jetzt aus diesem Fall herauskommen? Wie könnte ich aus diesem Fall herausbekommen? Nun, indem ich vielleicht versterbe. Dann wäre ich befreit davon. Ist jetzt kein Grund natürlich, aber ich wäre frei von dem Gesetz. Und genauso zeigt uns die Bibel, gibt es ein Gesetz, dem der Mensch untersteht, aber er kann freikommen davon. Er kann freikommen von dem Gesetz, dem er untersteht. Er kann freikommen von dem Gesetz, gegen das er verstoßen hat, wo das Gesetz ihn anklagt. Und wir Menschen, wir können von diesem Gesetz freikommen. Und genau das ist auch der Weg, dass wir diesem Gesetz sterben und wir sind erlöst. Genauso wie wenn ich sterben würde, dann wäre diese Anklage aufgehoben worden. Sie wäre nichtig. Und stellt euch mal vor, da ist jemand wirklich, hat das Gesetz mächtig übertreten, er muss sich verantworten vor Gericht und der Anwalt kommt und sagt, ich sehe eine Möglichkeit, diesem Gesetz zu entgehen, du musst sterben. Und genau das ist eben das Thema heute, das Gesetz hat keinen Anspruch auf mich. Kurz einige Vorbemerkungen zu unserem heutigen Text. Wir sind ja noch in der Predigtreihe über die Heiligung und wir sind gerade Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Wir werden die dann gleich lesen. Da ist ein Mann, 35 nach Christus, mit vollem Eifer unterwegs nach Damaskus und er möchte diese neue Gruppe der Nazarener auslöschen. Da ist ein Mann gekreuzigt worden, man sagt, er ist auch verstanden. Und es hat sich eine neue Gruppe um ihn gebildet und dieser Paulus, der ist unterwegs und er will diese neue Gruppe, diese Nazarener auslöschen. Paulus hatte die beste jüdisch-theologische Ausbildung genossen. Er kannte sich sehr gut aus im Alten Testament, er kannte sich mit den Gesetzen aus, er hatte eine tadellose Abstammungslinie, die bezeugen konnte, dass er aus dem Stamm Benjamin kommt, ein tadelloser Mann. Und diesen Paulus gebraucht Gott, um den Heiden das Evangelium zu bringen. Und ich habe mir gedacht, wäre es nicht eigentlich, wir würden heute sagen, es muss ein Heide sein. Es muss einer sein aus deren Gleichen, weil er die dann ja besser versteht. Aber Gott gebraucht einen jüdischen Theologen, um zu zeigen, wie Gott sich das gedacht hat, dass die Heiden auch Abrahams Segen bekommen, dass die Heiden auch geheiligt werden, auch dazugehören. Paulus zieht sich nach seiner Bekehrung zurück und er muss überlegen, was von dem, was ich gelernt habe, von meiner Theologie, was ist davon brauchbar und richtig und was davon muss ich vielleicht sein lassen, weil es falsch ist. Und Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, wo er dann sagt, ich könnte stolz auf mich sein, ich habe viel gelernt, ich bin vom Stamm Benjamin, aber er sagt in diesem Zusammenhang, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Der sagt, es gab da einiges, was ich sein lassen muss. Und stellen wir uns vor, ein Mensch, der mit einem religiösen Eifer etwas lernt, wie schwer das manchmal ist, das dann beiseite zu lassen und als falsch zu akzeptieren, zu sagen, das brauche ich nicht, das ist nicht richtig. Und trotzdem setzt Paulus sehr oft bei seinen Argumenten, wenn er die Botschaft des Evangeliums verkündigt, setzt Paulus sehr oft beim Alten Testament an, um zu zeigen, den ganzen Ratschluss Gottes und um zu zeigen, dass es eine Kontinuität, einen Zusammenhang zwischen Altem Testament gibt und Neuem Testament gibt. Dass die neue Gruppe der Nazarener nicht etwas ganz Neues ist und etwas, was nicht zum Alten Testament gehört, sondern er sagt, das hat Gott schon vorhergesehen, das gehört zusammen. Gott hat schon im Alten Testament vorhergesehen, dass die Heiden mit hineingenommen werden in Abrahams Segen, mit hineingenommen werden in das Evangelium. Und Paulus zeigt einige Prinzipien, einige Gesetzmäßigkeiten. Wir hatten das heute im Eingang schon gehört von der Gesetzmäßigkeit der Sünde. Und das soll uns auch heute weiter kurz mit beschäftigen. Wir finden, dass Paulus in Römer Kapitel 7 das Verhältnis klärt, alttestamentliches Gesetz und Evangelium. Wie stehen die zueinander? Es gab sehr oft Missverständnisse seitens der Juden, auch der gläubigen Juden, die meinten, Paulus lehrt, dass man nichts mehr halten muss, Paulus lehrt, dass das alttestamentliche Gesetz schlecht ist. Das wurde Paulus oft vorgeworfen. Und Paulus klärt das hier ganz korrekt, ganz sauber und er zeigt uns, allen Menschen, wozu das Gesetz gut ist. In Rom damals, im Brief an die Römer, in Rom gab es schon sehr früh jüdische Siedlungen und es gab in Rom auch schon sehr früh eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde. Wir lesen vom Pfingstereignis, dass da auch aus Rom Leute waren in Jerusalem, um anzubeten. Und dann sind die wieder zurückgegangen nach Rom und vermutlich ist seitdem schon eine christliche Gemeinde in Rom. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus und er ist sich bewusst, dass in dieser Gemeinde sowohl Juden als auch Heiden sind. Paulus ist sich bewusst, dass in Rom sowohl Juden als auch Heiden sind. Und Paulus jüdische Kollegen, seine Landsleute, sie haben ihn oft nachgestellt. Sie sind ihn oft meilenweit hinterhergereist und sie haben Paulus das Leben regelrecht schwer gemacht. Sie warfen Paulus vor, du lehrst, dass die Heiden das Gesetz nicht mehr halten müssen. Du lehrst die Heiden, dass sie gesetzlos leben sollen. Und die Problematik, die kam ja auf, als damals immer mehr Heiden zum Glauben kamen und dann hatte man sich gefragt, ja, aber wie ist jetzt die Heiden? Die kennen oft nicht mal das Gesetz Mose, die wissen oft nicht mal Geschichten aus dem Alten Testament, die halten das alles gar nicht. Die gläubigen Juden haben gesagt, die müssen das doch erstmal halten, die müssen doch erst Juden werden. Das dachten die viele gläubigen Juden damals und so erklärt Paulus auf der einen Seite den Juden, wie mit dem alttestamentlichen Gesetz weiter zu verfahren ist oder welche Bedeutung das Gesetz hat. Und auf der anderen Seite sind da die Heiden, die oft von dem Gesetz nichts wissen. Paulus stellt in Römer Kapitel 3 fest, so halten wir nur dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch ein Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Und die Heiden, die wussten oft gar nicht, was Beschneidung ist, was die ganzen alttestamentlichen Riten und Gesetze sind. Und so gebraucht Gott Paulus, einen jüdischen Theologen, der zeigt, wie Heiden zum Glauben kommen können, ohne das alttestamentliche Gesetz auszuklammern. Wie Heiden zum Glauben kommen können, ohne das alttestamentliche Gesetz auszuklammern. Paulus hatte im Römer bis Kapitel 7 schon einige kurze Erklärungen über das Gesetz gegeben und wir wollen uns jetzt den Vers oder unseren Text anschauen, Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Und wir kommen zu unserem ersten Punkt, das Gesetz hat keinen Anspruch auf mich, denn ich bin dem Gesetz gestorben. Denn ich bin dem Gesetz gestorben. Paulus beginnt mit einer rhetorischen Frage. Wir steigen in den Text ein. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Das haben wir eben schon festgestellt. Würde ich versterben in dieser kurzen Zeit, würde das Gesetz nicht mehr gelten, es würde fallen gelassen. Paulus spricht hier die Brüder an und vielleicht geht seine Richtung, seine Wort auch mehr an die jüdischen Gläubigen. Aber auch den Heiden war es damals logisch und verständlich, eine Ehe hat nur Bestand, solange einer der beiden Ehepartner lebt. Wenn einer zu einem anderen Ehepartner geht, solange der eine noch lebt, ist das Ehebruch. Und das war damals für alle klar. Und dieses Beispiel, das gebraucht Paulus, Und es heißt dann weiter, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Das ist das Beispiel. Paulus gebraucht dieses Beispiel von der Ehe. Es geht hier nicht um Ehefragen, sondern es ist ein Bild, ein Beispiel, das Paulus gebraucht. Und dann kommt in Vers 4 die Anwendung. In der Anwendung heißt es, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. So dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. In Jesus Christus sind du und ich, wenn wir Jesus angenommen haben, für das Gesetz gestorben. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr an uns. Das Gesetz Mose, das uns verklagt, das hat keinen Anspruch mehr an uns, weil Jesus gestorben ist, weil wir in Jesu Tod auch gestorben sind. Wir sind für das Gesetz gestorben. Wir sind für das Gesetz nicht mehr da, nicht mehr verfügbar. Das ist der Weg, wie wir freikommen können von dem Gesetz. Nur über den stellvertretenden Tod Jesu Christi können wir freikommen von diesem Gesetz. Dann sind wir aber nicht gesetzlos. Das war ja bei den Juden oft, die haben weitergedacht. Wenn wir dem Gesetz gestorben sind, dann sind wir ja gesetzlos. Paulus sagt, nein, wir sind nicht gesetzlos, wir sind gesetzfrei. Wir sind frei, um im Geist Gottes Frucht zu bringen. Wir sind nicht gesetzlos. Und die Juden hatten das oft so verstanden, wenn Paulus sagt, wir sind dem Gesetz gestorben, das Gesetz hat keinen Anspruch. Und Paulus sagt, nein, wir sind nicht gesetzlos, wir sind gesetzfrei. Und wir leben im Geist, um Gott Frucht zu bringen. Dieser Text, den wir bis jetzt gelesen haben, hat eine Absicht und dieses Beispiel. Der Tod ist die rechtmäßige Befreiung vom Gesetz. Der Tod ist die rechtmäßige Befreiung vom Gesetz. Wenn wir sterben in Jesus Christus, wenn wir den Tod Jesu Christi stellvertretend annehmen für uns, dann sind wir dem Gesetz gestorben. Es gibt oft Fälle, wenn Menschen irgendetwas getan haben, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, vielleicht sehr stark in Konflikt gekommen sind und bevor oder wenn sie dann im Gefängnis sind oder bevor die Justiz diese Menschen dann festmacht, dann sterben diese Menschen freiwillig. Die gehen in den Tod, um der Justiz zu entgehen. Sie gehen selber vorzeitig und sie entziehen sich damit sozusagen auch der Justiz, dem Gesetz. Aber wer wird diese Menschen auferwecken? Jesus ist für uns stellvertretend gestorben und Gott hat ihn auferweckt. Gott hat die Kraft gehabt, Jesus aufzuerwecken. Deswegen ist Jesus für uns gestorben. In Galater 4, Vers 4 heißt es, er ist geboren und unter das Gesetz getan. Somit ist Jesus der letzte Stellvertreter von dem sündigen Menschen, der am Kreuz stirbt. Und er ist der Erste des neuen Menschen, der auferstanden ist. Wenn wir akzeptieren, jawohl, ich habe mich verschuldigt an diesem Gesetz und das Gesetz klagt mich an, ich will aber freikommen davon, dann akzeptiere Jesu Tod, Jesu Auferstehung und du kommst frei von dem Gesetz. Das Gesetz wird dich nicht anklagen, weil all die Anklagepunkte, die werden auf Jesus übertragen. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr, weil wir tot sind. Es gibt irgendwo in der unsichtbaren Welt einen Friedhof und dort steht mit der Grabinschrift, hier ruht der alte Viktor Pries. Gestorben, nicht mehr verfügbar für das Gesetz. Vor unserer Umkehr brachten wir Frucht, aber dem Tod. Und dann heißt es in Vers 5, denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tod Frucht brachten. Wie genau kamen diese sündigen Leidenschaften? Durch das Gesetz. Das Gesetz ist sozusagen der Sündenbarometer, der ganz konkret aufzeigt, du hast dich verschuldigt. Die Kinder kennen das vielleicht aus Arbeitsheften. Ich kenne das von früher, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Es gibt so Arbeitshefte mit Lösungen hinten Und diese Lösungen sind mit schwarzer Schrift auf rotem Hintergrund gedruckt, sodass man die nicht gleich erkennen kann, nicht gleich sehen kann. Und dann gibt es so einen roten Folienstreifen. Wenn man den so drüber hält, dann kann man ganz exakt die Lösungen ablesen. Und so ähnlich ist das Gesetz. Gott hält diesen Folienstreifen auf uns Menschen und es kommt die Sünde zum Vorschein. Es wird sichtbar, was für ein Wesen der Mensch hat, was für ein sündiges Wesen der Mensch ist. Und die Sünde, das Gesetz wirkt Sünde, man könnte sogar sagen, das Gesetz provoziert Sünde. In Vers 6 kommt ein Wechsel. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabes. Es gibt ein Nun aber, einen Wechsel, einen Wendepunkt. Etwas ist passiert und die Situation verändert sich. Wir sind freigesprochen von diesem Gesetz. Christus ist gestorben und wir mit ihm. Und Paulus nennt das hier, geht ganz explizit darauf ein, damit es nicht heißt, wie in der Predigt von Michi, erinnert euch vielleicht, die Sklaverei wurde abgeschafft, aber kaum jemand von den Sklaven wusste das. Aber hier spricht das Paulus explizit an, damit keiner sagen kann, ich wusste davon nichts. Doch, wir sind frei. Wir sind frei von dem Gesetz, wir sind frei von der Sünde. Die Tatvorwürfe der ganzen Welt, die sind auf Christus, auf Jesus adressiert. Genauso wie mein Foto, mein Vergehen, war nicht an mich adressiert, an meine Frau. Also ich bin eigentlich fein raus. Aber alle Tatvorwürfe, alles, was du und ich getan haben an Sünden, alles, was wir Schlechtes getan haben, das ist zunächst einmal festgehalten, aber an Jesus adressiert. Und diese Tatvorwürfe, diese Sünden, die hängen am Kreuz. Alle vergangenen Sünden, alle jetzigen Sünden, alle zukünftigen Sünden, die hängen am Kreuz. Und wir sind freigesprochen von diesem Gesetz. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Ist das nicht ein Grund zur Freude? Wir sind frei von diesem Gesetz und in Kolosser 2, Vers 4 heißt es, dass Jesus alles ans Kreuz genagelt hat. Was hat Jesus damit gemacht? Das macht Gott mit dem Gesetz, das gegen uns ist. Er zerreißt das und es zählt nicht mehr. Wir sind für das Gesetz gestorben. Eine wunderbare Botschaft. Das Gesetz ist nicht mehr da. Und Paulus kennt seine Landsleute aus Rom sehr gut und er ahnt schon, dass es den Juden bitter aufstößt, wenn er sagt, im Gesetz sind wir gestorben, das Gesetz wirkt Sünde in uns. Und er nimmt die Frage der Juden, die sicher gekommen wäre, er nimmt die Frage vorweg. Und dann heißt es in Vers 7, was werden wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Diese Schlussfolgerung würden einige Juden ziehen. Und Paulus weiß das. Mit anderen Worten, Paulus, wenn du sagst, dass das Gesetz Sünde wirkt, dass das Gesetz offenbart, wer der Mensch eigentlich ist und dass das Gesetz uns zur Sünde provoziert, ist dann das Gesetz schlecht? Ist es Sünde? Könnte man nicht sagen, dass das Gesetz überflüssig ist oder dass Gott uns vielleicht etwas Schlechtes gegeben hat in der Vergangenheit? Und Paulus gibt gleich die Antwort und sagt, auf gar keinen Fall, das sei ferne, das stimmt nicht. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Das Gesetz hat keinen Anspruch auf mich, denn es will die Sündhaftigkeit des Menschen offenbaren. Das Gesetz hatte bestimmte Funktionen. Eine dieser Funktionen war, zu zeigen, was das Wesen des Menschen ist, um es ganz deutlich zu machen. Wenn jemand die Generalbischofstraße hier mit 150 km/h langfährt und es merkt keiner, es ist keiner dabei, dann wird er auch nicht verurteilt. Dann merkt keiner, dass dieser Mensch eigentlich ein Raser ist. Also das war jetzt nicht mein Fall, nicht missverstehen, ich bin nicht mit 150 Generalbischofstraße lang gefahren. Nur als Beispiel, er mag vielleicht wissen, da steht ein Schild, 50 km/h, mag er vielleicht hat er es auch vergessen, ist ja auch manchmal mit unserem Gewissen so, da ist etwas oder vielleicht haben wir es auch vergessen. Wenn aber das Gesetz da ist in Form von Polizei, von Blitzer, dann kann man ganz exakt mit Uhrzeit, mit Datum sagen, dann und dann, hast du gegen das Gesetz verstoßen und es macht dich zum Raser. Es zeigt, wer du eigentlich bist, was für eine Natur du hast. Und es nützt nicht, sich über das Gesetz zu ärgern. Nicht das Gesetz ist schuld, nicht das Gesetz ist schlecht, sondern ich muss mein Verhalten ändern. Beziehungsweise in unserem Fall heißt es, wir müssen sterben für das Gesetz. Und Gott weiß, oder Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit wir uns verändern, damit wir uns bessern aus eigener Kraft. Die Gesetze im Straßenverkehr zum Beispiel, die sollen uns ja dazu bewegen, dass wir uns bessern. Aber Gott hat nicht das Gesetz gegeben, damit wir uns bessern, weil wir in der Bibel lesen, wir können das einfach nicht. Wir können das nicht, wir schaffen das Gesetz nicht einzuhalten, wir können uns nicht bessern. Und dieses Prinzip erklärt Paulus hier. Weiter heißt es, aber die Sünde hätte ich ohne das Gesetz nicht erkannt. Denn ich wüsste nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber ergriff die Gelegenheit durch das Gebot und erregte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot, beziehungsweise man könnte sagen inaktiv. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde in mir wieder lebendig und ich starb. Zunächst fällt es hier auf, wenn man den Text liest, Paulus wechselt hier die Form. Von wir spricht Paulus jetzt nur von ich. Er wechselt hier die Form und ich gehe davon aus, dass Paulus hier sich als ein Beispiel benutzt, als ein Beispiel bringt. Und die Zeitform ändert sich. Paulus spricht von der Vergangenheit. Es war mal in der Vergangenheit so gewesen. Es war in der Vergangenheit, als der Mensch unter dem Gesetz stand. Das Gesetz macht den Menschen nicht schlechter, sondern das Gesetz macht deutlich, wer der Mensch eigentlich ist. Das ist die Funktion des Gesetzes. Paulus spricht hier die Begehrlichkeit an. Warum gerade die Begehrlichkeit? Wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, dann wird schnell klar, dass es sich eigentlich immer nur um das erste Gebot handelt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Alle folgenden Gebote, 2 bis 10, sind eigentlich die Auslegung des ersten Gebotes. Es geht eigentlich immer nur um das erste Gebot. Wenn das Volk Israel abgefallen ist, ist es immer vom ersten Gebot abgefallen und hat somit auch alle anderen Gebote nicht eingehalten. Es geht im Grunde immer nur um das erste Gebot, beziehungsweise die Gebote 2 bis 10, die sind sozusagen eine Kontrolle. Lebe ich? Habe ich Gott an erster Stelle? Dann lebe ich auch so, dann zeige ich das. Habe ich Gott nicht an erster Stelle? Dann kann ich das auch nicht zeigen, dann sieht man das auch nicht. Das 10. Gebot, das spricht die Begehrlichkeit an. Die Begehrlichkeit, das ist etwas, was sich eigentlich fast ausschließlich in meinem Inneren abspielt. Wenn ich etwas anschaue und es begehre, dann kann das in der Regel kein Mensch von außen sehen. Ich kann mich nur selbst prüfen, begehre ich etwas oder nicht. Somit ist das 10. Gebot, spätestens das 10. Gebot, klagt dich und mich an. Auch wenn ich alle anderen Gebote eingehalten habe, spätestens das 10. Gebot klagt dich an, du sollst nicht begehren, deines nächsten Haus und so weiter. Und diese Begehrlichkeit, die wird ja auch oft sichtbar. Oft wird die wirklich sichtbar und deutlich, diese Begehrlichkeit, in Form einer Tat. Und so spricht Paulus hier von der Begehrlichkeit, die ja uns auch an Evas Begehrlichkeit erinnert, die Frucht zu essen, die Frucht zu nehmen. In Vers 8 heißt es, die Sünde aber ergriff die Gelegenheit durch das Gebot und erregte in mir jede Begierde. Wie geht das? Wie kann die Sünde erregt durch das Gebot Sünde? Hier wird 2-mal das Wort Sünde benutzt. Das erste Wort Sünde ist hier das sündhafte Wesen des Menschen gemeint. Wir haben ein sündhaftes Wesen. Und dieses sündhafte Wesen, das reagiert auf das Gebot und bringt Sünde hervor. Wenn die Behörde mich angerufen hätte, jetzt in diesem Fall, und gesagt hätte, Herr Priest, ohne dass Sie mir diesen Brief schicken, Herr Priest, Sie sind ein Raser. Wie würde ich erstmal reagieren? Ich glaube, jeder von uns würde so reagieren. Halt, stopp. Woran machen Sie das fest? Woher wissen Sie das? Und dieses Telefonat, das kann man sich gleich sparen. Jeder würde so reagieren und man kann das gleich deutlich machen anhand von diesem Bild. Das ist schon gleich Tatsache. Hier, das ist der Tatvorwurf. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Sie haben verstoßen, das ist passiert. Und das Gesetz, das erregt die Sünde und die Sündhaftigkeit und wir begehen einzelne Tatsünden. Einzelne Tatsünden begehen wir. Und dadurch wird das sündhafte Wesen des Menschen konkret, wird das sündhafte Wesen des Menschen sichtbar und es wird justiziabel. Es wird vor Gericht, kann man dich anklagen, weil du ganz konkret zu dem und dem Zeitpunkt gegen das Gesetz verstoßen hast. Und wir sehen, dass sich das bestätigt, was schon in 1. Mose 8, Vers 21 Gott über den Menschen sagt, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Die Botschaft von Paulus heißt hier, das Gesetz bringt dich um. Wenn du meinst, durch das Gesetz in den Himmel zu kommen, dann musst du erstmal an das Kreuz, weil du hast dich gegen das Gesetz verschuldigt und dann musst du an das Kreuz. Das ist die einzige Möglichkeit, diesem Gesetz zu entkommen. Der Anspruch Gottes ist sehr hoch, aber Gott weiß gleichzeitig, dass wir Menschen es nicht schaffen und es soll uns einfach unser sündhaftes Wesen deutlich machen. Nicht nur die orthodoxen Juden versuchen, heute immer noch dieses Gesetz einzuhalten und danach zu leben. Vielleicht ist es nicht das Gesetz Mose, das wir versuchen ständig zu halten. Vielleicht erlegen wir uns unsere eigenen Gesetze auf und versuchen durch unsere eigenen Gesetze uns eigenen Wert und eigene Identität beizumessen. Dass wir sagen, wenn ich das und das einhalte, dann fühle ich mich gut. Wenn ich das nicht einhalte, dann fühle ich mich nicht gut. Vielleicht sind das eigene Gesetze, Silvester kommt immer näher, Neujahr, eigene Vorsätze. Und wie schnell sind die gebrochen? Und dann fühlt man sich wieder schlecht. Und dann fühlt man sich vielleicht wieder minderwertig. Und man fällt vielleicht sogar in ein Loch und man sagt, Gott liebt mich nicht, weil ich das nicht schaffe einzuhalten. Lieben Geschwister, wir können das alttestamentliche Gesetz nicht einhalten. Deswegen musste Jesus sterben und er liebt uns. Gott liebt uns nicht, weil wir etwas leisten, sondern er liebt uns, weil er Liebe ist. Wir sind so versucht und geneigt, heute in unserer Leistungsgesellschaft etwas Gott zu bringen. Und es fällt manchmal so schwer, ein Geschenk einfach anzunehmen, ohne etwas zurückzuschenken. Gott schenkt uns etwas und wir stehen da und wir können nur annehmen. Wir können nichts bringen. Und wir können uns auch nicht selber bessern. Deshalb die Botschaft von Paulus, wenn das Gesetz Mose dich nicht retten kann, dann kann auch kein anderes Gesetz dich retten. Kein anderes Gesetz kann dich retten. Und wir dürfen unsere Heilsgewissheit auch nicht von unserem Versagen abhängig machen. Gott liebt uns ewig und bedingungslos. Und das ist eine frohe Botschaft, die wir haben dürfen. Und Heiligung bedeutet, wenn ich das erkannt habe, wenn ich verstanden habe, ich bin frei von dem Gesetz, mich klagt nichts mehr an, dann darf ich doch frei und dankbar Gott dienen. Dann darf ich doch überall von Jesus weitererzählen. Dann ist es doch eine freudige Botschaft. Dann können wir morgen auf Arbeit gehen und wir können dankbar und fröhlich sein. Wir sind frei von dem Gesetz. Es gibt nichts, was uns verklagt. Stellt euch mal vor, da ist jemand vor dem Gesetz schuldig geworden und er muss eine ganz hohe Summe an Geldstrafe zahlen. 20.000 und er kann das Geld nicht aufbringen. Wie erleichtert wird so ein Mensch sein und hinausgehen, wenn er plötzlich von diesem Gesetz freigesprochen ist? Er wird jubeln und genau das ist bei uns. Jesus ist am Kreuz gestorben, wir dürfen erleichtert sein, wir dürfen durchatmen, wir dürfen fröhlich ihm dienen. Und das bedeutet Heiligung aus einem frohen und dankbaren Herzen. Das Gesetz hat keinen Anspruch auf mich. Dritter Punkt, trotzdem ist das Gesetz gut. Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Paulus spricht nicht gegen das Gesetz an sich, sondern er sagt, das Gesetz kann uns nicht helfen, dass wir in den Himmel kommen. Das Gesetz kann uns nicht helfen. Es zeigt etwas auf, aber helfen kann es uns nicht. Der Mensch ist so verdorben und das liegt nicht am Gesetz. Die Sünde hat den Menschen dermaßen geschwächt und entstellt, dass es keine Chance für den Menschen gibt. Wir haben einen Virus in uns. So wie ein Mensch ein HIV-Virus im Endstadium hat, der dann an der kleinsten Erkältung stirbt, genauso haben wir diesen Virus in uns. Da kommt das kleinste Gebot Gottes und wir schaffen es nicht. Wir übertreten dieses Gebot und wir merken, wir sind nicht in der Lage dazu. Dieser Virus ist in uns. Und Paulus vermutet, dass wieder Missverständnisse aufkommen und beugt mit Vers 13 vor, dass nicht die falschen Schlussfolgerungen gezogen wird. Dort heißt es, ist dann das Gute mir zum Tod geworden? Wenn das Gesetz doch gut ist, ist es mir zum Tod geworden? Auf gar keinen Fall. Aber die Sünde, damit sie als Sünde offenbar würde, hat mir durch das Gute den Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das kennen wir auch aus einem sehr guten Drama, aus einem literarischen Werk oder aus einem guten Film. Wie sind solche Dramen aufgebaut? Dort sind zunächst einmal meistens das Gute und das Böse. Die Protagonisten, also die, um die es geht, da ist das Gute, das Böse. Und sie begegnen sich und das Böse ist erstmal nicht ganz offensichtlich das Böse. Und dann erfährt jedes gute Drama eine Steigerung. Die begegnen sich immer wieder. Das Böse wird immer böser und das Gute leidet unter diesem Bösen. Und dann irgendwann mal wird das Böse so stark böse, dass man als Leser oder als Zuschauer wirklich mit hineingenommen wird und mitgerissen wird und sagt, jetzt muss das Böse doch endlich mal besiegt werden, bestraft werden. Und es hält einen dann nicht aus und man ist mitgerissen. Und dann ist es auch verständlich, warum das Gute sich gegen das Böse radikal wendet und es radikal bekämpft. Genauso ist es die Sünde. Sie macht deutlich, was im Laufe dieser ganzen Weltheitsgeschichte an Sünde auf dieser Erde gemacht wurde von uns Menschen. Wie sündhaft wir doch sind. Und dann ist es auch verständlich, warum Gott manchmal Wege des Gerichtes gehen muss. Und dass Gott auch eines Tages diese Welt richten wird. Und dass, wenn du dieses stellvertretende Angebot Gottes nicht annimmst, dann wirst auch du gerichtet. Das sagt uns die Bibel. Die Sünde zeigt, wer wir Menschen eigentlich sind, wie sündhaft wir sind, aber es gibt eine frohe Botschaft und ich hoffe, dass wir das wirklich mit nach Hause nehmen und dass diese Botschaft überwiegt. Wir sind freigesprochen von diesem Gesetz. Wir haben gesehen, der Mensch ist ein sündhafter Mensch, aber er ist freigesprochen. Jesus ist am Kreuz gestorben und wir sind frei. Bei diesem riesigen Maß, Übermaß an Sünde stellen wir fest, die Gnade ist noch viel größer. Die Gnade ist noch herrlicher und Gott liebt uns ohne Ende, bedingungslos. Lass uns das mit nach Hause nehmen, diese frohe Botschaft, dass sie uns wirklich mit Freude erfüllt. Wir haben gesehen, das Gesetz hat keinen Anspruch auf mich. Ich bin dem Gesetz gestorben, in Christus. Das Gesetz will die Sündhaftigkeit des Menschen zeigen. Das Gesetz ist trotzdem gut. Wenn wir ins Gespräch kommen mit Menschen, die Jesus nicht kennen, dann brauchen wir nur so ein paar Dinge aus dem Gesetz nehmen und sagen, guck mal, das ist der Anspruch Gottes. Hast du das erfüllt? Hast du nie gelogen? Hast du nie gestohlen? Und wenn wir so direkt Menschen damit konfrontieren, wenn Gott uns mal die Möglichkeit gibt, dann merken wir, der Mensch wird immer kleiner, immer kleiner. Und er merkt, nein, ich schaffe das Gesetz nicht einzuhalten. Und dann dürfen wir auf die Gnade hinweisen, sagen, aber guck mal, jemand hat für dich bezahlt. Das ist doch das Wunderbare. Amen.